Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mein Wunsch ist, dass wir die Situation annehmen und der Weg daraus nicht sein kann, dass noch mehr Geld aus irgendwelchen Töpfen kommt, sondern dass wir die Realität eines schmalen Haushaltes annehmen und wir damit sehr kreativ und proaktiv umgehen.
Berlins Kultursenator Joe Cialo gestern in Deutschlandfunk Kultur zu den Kürzungen im Kulturhaushalt der Bundeshauptstadt. Viel Kritik gibt es an ihm derzeit, dass er sich den Einsparungen nicht entschieden genug entgegengestemmt und bei den Haushaltsberatungen nur eine Nebenrolle gespielt habe und dass er nun die Künstlerinnen und Künstler auffordere, kreativ und proaktiv selbst für das nötige Geld zu sorgen. Gleich mehr von Joe Cialo zu seiner Sicht auf die Zukunft der Kulturstadt Berlin. Außerdem die Vergangenheit Amsterdams, das 17. Jahrhundert gilt dort als das goldene Zeitalter. Dass das nicht ganz stimmt, zeigt eine Ausstellung in Frankfurt. Am Mikrofon ist Jörg Biesler. Guten Abend. Wir beginnen in Wuppertal, wo es auch um Zeitschichten geht, um Vergangenheit und Gegenwart. Kontakthof ist ein Stück von Pina Bausch aus dem Jahr 1978 und damit aus einer Zeit, wo Pina Bausch international bekannt wurde, bis hin schließlich zu jenem Kultstatus, der auch die Kraftquelle des aktuellen Ensembles ist, dem Tanztheater Wuppertal Pina Bausch. Seit dem Tod von Pina Bausch im Jahr 2009 arbeitet man dort daran, das Werk lebendig zu halten. Nun mit einer Bearbeitung eben des Stücks Kontakthof durch Meryl Tankard, einer ehemaligen Tänzerin von Pina Bausch. Kontakthof Echoes of 78 heißt die Adaption, die Filmmaterial aus der Aufführung von 1978 zusammenführt mit Live-Tanz eben jener Tänzerinnen und Tänzer, die auch 1978 dabei waren und heute zwischen 69 und 81 Jahre alt sind. Wiebke Hüster hat gestern die Uraufführung gesehen. Was entsteht denn durch diese Kombination von Gegenwärtigem und Vergangenem?
Da entsteht ein ganz komplexes Gewebe, ein wundervolles Stück, muss man zunächst mal sagen. Man fühlt sich nicht wie im Kino, man fühlt sich tatsächlich wie im Theater. Aber durch diese Interaktion, die Meryl Tankard hier geschaffen hat, zwischen den gefilmten Situationen, gefilmten Szenen, gefilmten Persönlichkeiten aus verschiedenen frühen Aufführungen von Kontakthof und den tatsächlichen Darstellern von heute, die sie dafür hat gewinnen können, jetzt noch einmal die Bühne mit ihr zu teilen. Das ist ganz wundervoll und spannend zu sehen. Man sieht nämlich, ich selbst habe das ja damals auch nicht gesehen, ich war ja zu jung, man sieht, dass dieses Stück eine Wucht hatte damals und das springt einem aus diesem Schwarz-Weiß entgegen. Und gleichzeitig sieht man, wie wundervoll das ist, dass die Tänzer, die jetzt, wie Sie schon sagten, zwischen 69 und 81 Jahre alt sind, nochmal darauf Bezug nehmen, ihre Rollen nochmal ganz neu spielen, mit ihrem früheren historischen Selbst in Dialog treten. Also das zu sehen, das erzeugt so viele interessante Gedanken, Ideen über das Stück und auch darüber, was ist eigentlich ein Tänzer, eine Tänzerin, und auch ganz viele Gefühle, das muss man sagen, weil im Film sieht man natürlich einige, die nicht mehr unter uns sind, die nicht mehr leben. Und da gibt es wirklich enorm berührende Szenen.
Kontakthof heißt das Ganze. Es geht eigentlich um die Kontaktaufnahme miteinander und hier ja dann auch um die Kontaktaufnahme mit dem eigenen jüngeren Selbst sozusagen. Ist das eine gute Art, das Erbe von Pina Bausch zu bewahren oder vielleicht zu aktivieren? Funktioniert das?
Also ich hau jetzt mal wirklich eine These raus. Ich sage, bravo, das ist das erste Mal, dass ich wirklich gelungen sehe, dass sich glückerzeugend für das Publikum und ich glaube für die Company, sich mit dem Erbe von Pina Bausch produktiv, konstruktiv, in die Zukunft weisend, szenisch, künstlerisch auseinandergesetzt wird. Weil ich fand wirklich diese Trauerzeit nach dem Tod von Pina Bausch 2009 mitfühlend schwer zu ertragen. Diese Company, die sich nicht aus ihrer Trauer nach Jahren noch nicht wirklich produktiv lösen konnte, die irgendwie nicht wusste, wohin mit dieser Energie, was wirklich tatsächlich Gutes daraus machen. Da zeigen jetzt sozusagen die Alten der ersten Stunde, die zeigen, ja, so kann das gehen. Denn dieser Gestus, mit dem die das machen, der ist ja einerseits, spürt man da diese große spielerische Intelligenz von denen. Also die wissen ja ganz genau, die wissen ja noch viel genauer als vor 46 Jahren bei der Premiere, was sie da eigentlich machen. Und man spürt aber auch so einen Frieden in ihnen und eine tiefe Freude, dass sie das nochmal machen können, vor Publikum präsentieren können. Und man spürt einfach, sie wollen dieses Begreifen dessen, was sie da historisch, tanzhistorisch, theatergeschichtlich mitgeleistet haben, dass sie das auf diese Weise kommunizieren und verständlich machen können.
In der Ankündigung heißt es ja, die Idee, die stamme eigentlich von Pina Bausch selbst, die zu Kontakthof gesagt habe, es wäre interessant, das Stück 30 Jahre später mit den gleichen Tänzerinnen und Tänzern nochmal zu sehen. Ist das wichtig, dass die Idee von Pina Bausch vielleicht kommt oder ungefähr so?
Nein, ich finde das so schön. Das ist so Pina Bausch, dass sie das damals gesagt hat, weil sie war ja sehr nah ihren Tänzern. Und dieses Tanztheater war ja deshalb so rebellisch, so revolutionär, weil es eben geschafft hat, die Leute mit ihrem Leben, ihren tatsächlichen Gefühlen, ihren Auseinandersetzungen, ihrem Wunsch nach Emanzipation tatsächlich auf die Bühne zu bringen. Und natürlich hat sie gedacht, diese Darsteller, die ich so liebe, die möchte ich in 30 Jahren nochmal in demselben Stück sehen.
Wiebke Hüster über Kontakthof Echoes of 78 vom Tanztheater Wuppertal Pina Bausch. Dankeschön. Die Kommunen müssen sparen. Sozialleistungen und Infrastruktur, Kitas und Krankenhäuser, der öffentliche Nahverkehr, all das kostet mehr als in den Vorjahren, aber die Einnahmen der Kommunen, die steigen nicht in gleicher Weise. Über die Einsparung im Kulturhaushalt der Bundeshauptstadt Berlin haben wir hier mehrfach berichtet. Jetzt hat der Kultursenator sich dazu selbst geäußert, Joe Cialo, dem vorgeworfen wird, er sorge mit den Sparmaßnahmen mittelfristig für Mehrausgaben und habe sein Versprechen nicht gehalten, dass er höchstens 10% Einsparungen zulassen werde und nicht 12, wie nun vorgesehen. Mein Kollege Wladimir Balzer hat gestern in der Sendung Fazit in Deutschlandfunk Kultur mit Joe Cialo gesprochen. Hier eine gekürzte Fassung. Zunächst ging es um die Theater, die es besonders hart trifft, wie die Schaubühne, die Komische Oper und das Deutsche Theater.
Wir haben einige Härten dabei. Nehmen wir mal ein Beispiel Deutsches Theater. Da sprechen wir von Streichen von 3 Millionen, was einen Spielbetrieb unmöglich macht. Diese 3 Millionen müssen wir jetzt ausverhandeln, weil es geht darum, ob dieses Haus weiter spielen kann oder nicht. Und wir suchen nach Möglichkeiten, wie wir das machen können. Da sind ja Verträge dran gebunden. Gerade fürs nächste Jahr sind ja auch schon Premieren gesichert. Und eine Ad-hoc-Entscheidung zieht ja unwahrscheinlich viele Nachwehen mit sich. Und das ist in unserer Verantwortung, das eben genau zu hinterfragen, um dann zu einer guten Lösung zu kommen.
Denn es sind ja auch heftige Folgekosten, Ausfallhonorare. Also wenn man jetzt einschneidet, heißt das ja Folgen für die nächsten 3, 4, 5 Jahre, oder?
Ja, das ist eine Situation, die haben wir uns nicht gewünscht. Ich glaube schon, dass wir in dem weiteren Prozess das ein oder andere werden abwenden können. Ich denke, das ist wichtig. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass es schon zu Härten kommen wird. Und wir haben auch einige Maßnahmen, die wir schlichtweg verschieben müssen. Und da sind wir auch schon bei der Komischen Oper, wo wir uns Gedanken machen, wie wir es hinkriegen, dass wir diese Baumaßnahme auf der einen Seite sichern, aber auf der anderen Seite der Tatsache gerecht werden, dass das Land und dass der Haushalt diese Mittel eben nicht ausreichen kann für die kommenden Jahre. Und das übereinander zu legen und eine gute Lösung für Berlin und für die Komische Oper zu finden, das ist das, was uns jetzt gerade aktuell sehr beschäftigt. Und unser Ziel ist eben, den Bau weiterhin aufrechtzuerhalten. Unser Ziel ist eben auch, die Komische Oper an der Behrenstraße zu halten.
Nehmen wir mal das Beispiel Komische Oper, wo ja schon saniert wird seit letztem Jahr. Jetzt einen Bau zu stoppen, bei all den Verträgen, die man auch mit den Baufirmen hat, die Planung, dann wird es doch am Ende noch deutlich teurer.
Sie haben doch vollkommen recht. Natürlich wissen wir, dass wenn es zu einem Baustopp kommt, dass die Folgekosten, die entstehen, um ein Vielfaches höher sein werden. Das wollen wir vermeiden. Aber man kann uns schon fragen, warum ist das denn so passiert? In der Vergangenheit wurden mehrere Großprojekte parallel gestartet, ohne sich Gedanken darüber zu machen, wie die Ausfinanzierung in einigen Jahren sein wird. Und dann kommen wir mit Blick auf 2025 in eine Situation, wo wir feststellen, dass das Land Berlin, der Staat, nicht über die Mittel verfügt, um diese Projekte wie geplant durchzuführen. Und dann ist es wichtig, jetzt sich zu überlegen, was kann sich das Land Berlin leisten und wie kann es sich leisten? Und das ist eine Situation, die nicht nur von der Kultur eine völlig neue Denke verlangt, sondern eben auch von vielen, vielen Menschen in Deutschland, die in eine Situation, in eine wirtschaftliche Situation geraten, die für sie auch unvorhersehbar war. Wir hören doch gerade, was bei Ford passiert mit den Entlassungen oder die 3 Werksschließungen von VW. Wir kriegen doch mit, wie der Krieg in Ukraine seine Auswirkungen mit den Geflüchteten hier in Berlin hat, was natürlich auch die Haushaltskasse belastet. Dass das richtig ist, dass wir uns um die Menschen kümmern, ist das eine. Aber natürlich ist das auch etwas, was gestemmt werden muss.
Und wir reden ja jetzt nicht nur von der sogenannten Hochkultur, vielleicht wie in der komischen Oper. Wir reden auch von der Kultur im Kiez vor Ort, die auch eine soziale Funktion hat, auch des Ausgleichs und der Integration.
Absolut. Wenn wir wissen, dass wir mit 1,1 Milliarden einen Rekordhaushalt letztes Jahr verabschiedet haben und jetzt mit 130, 131 Millionen weniger auskommen müssen, dann ist das sehr schmerzhaft, weil für viele eine neue Realität ab kommendem Jahr entsteht, die schmerzhaft ist. Aber wir können uns nur in dem Rahmen bewegen, wie die Mittel zur Verfügung stehen.
Aber das sind 12% des gesamten Kulturetats für die Hauptstadt der Bundesrepublik, die ja für Kultur auch steht. Das ist nicht nur ein sehr starker Standortfaktor, es trägt auch zum Charakter dieser Stadt bei, die ja auch tatsächlich genau das ausstrahlt, auch international ausstrahlt.
Absolut, das sind Härten, aber die Gesamtkultur in Berlin wird deswegen nicht zum Erliegen kommen. Die Kultur wird sich neuen Herausforderungen stellen müssen. Die Intendanten und Institutionsleiter werden sich andere Gedanken machen müssen, als sie sich möglicherweise bisher in einem kleineren Umfang gemacht haben. Wir werden uns auch Gedanken machen müssen, wie wir beispielsweise Sammlungsbeständen zentralisieren können, um halt einfach auch Doppelstrukturen zu verhindern. Wir werden uns überlegen, wie wir mit Räumen umgehen. Ja, wir werden uns überlegen, wie wir mit geringeren Mitteln auskommen und wie wir es schaffen, einen Wissenstransfer zu vermitteln für diejenigen, die mit dieser Situation vielleicht im nächsten Jahr überfordert sein werden. Und da wollen wir hier vom Hause auch eine Resilienzkonferenz an den Start bringen. Aber erlauben Sie mir vielleicht noch einen kleinen Nachtrag. Wir haben hier in Berlin einen unglaublich großen Club, das ist das Berghain. Das ist privat finanziert und hat hier eine weltweite, unglaubliche Zugkraft für die Stadt Berlin. Vielleicht kann man ja auch sich überlegen, wie gehen die Leute, die Clubs betreiben, und die stehen ja auch unter Druck, wie gehen die eigentlich mit diesen Situationen um und durch ein geschicktes Networking auch voneinander lernen.
Kann man das auf Bühnen, zum Beispiel auf Theater beziehen, auf Museen, die ja vor ganz anderen Herausforderungen stehen?
Absolut.
Und wo man nicht immer nur auf die Profitabilität schauen muss, sondern auch wirklich auf die künstlerische Qualität, auf langfristige Dinge. Also nicht alles ist tatsächlich mit einem privatwirtschaftlichen Maßstab bewertbar.
Wenn man das von der Metaebene betrachtet, ja. Aber wenn man konkret reingeht, kann man sich schon fragen, die Opernstiftung beispielsweise hat eine Struktur, bei der ein Netzwerk mehrerer Opernhäuser zusammengekommen ist, um Doppelstrukturen zu vermeiden. Und das ist passiert nach der letzten großen Haushaltskrise, wurde die Opernstiftung gegründet. Die bündelt also die Ressourcen aller Opernhäuser. Warum machen wir das beispielsweise nicht mit den Bühnen? Ist eine Idee und das muss sozusagen aus den Häusern selber kommen. Aber vielleicht kann man dadurch wahnsinnig viel Geld sparen. Man kann sich beispielsweise auch das Ticketing anschauen. Es gibt Häuser, die haben flexibles Pricing, sodass man bei denjenigen, die schon viel haben, auch mehr abschöpfen kann. Und diejenigen, die eben nicht so viel haben, weiterhin auch nicht mehr viel bezahlen müssen. Und das setzt voraus, dass man vielleicht auch mal neue Wege geht.
Also Flexibilisierung, Zusammenlegung, vielleicht auch am Ticketing etwas tun. Ich vermute mal, Sie werden auch darauf zielen, dass Fördervereine aktiver werden sollten, dass Sponsoren eine andere Rolle spielen sollten?
Gerade in Berlin haben ja die großen Häuser auch viele Fördervereine. Es gibt viele Menschen in Berlin, die durchaus auch in der Lage sind, in der Kultur zu investieren, wenn man die richtige Sprache beherrscht und die Wertschätzung auch zum Ausdruck bringt. Eines ist klar, wir haben jetzt diese Absenkung um 131 Millionen.
Bei der bleibt es auch.
Genau, diese Linie wird fortgeschrieben. Wir haben dieses Jahr schon Mittel, die wir hinzuziehen können, um diese Härten, weil nächstes Jahr schon die Pläne gemacht sind bei den meisten Häusern, um damit wir das ein bisschen abfedern. Es gab extra Töpfe, es gibt aber halt eben auch Rücklagen. Das wird 26 anders sein, dann muss es auch eine strukturelle Veränderung geben. Und diesen Prozess muss man jetzt lostreten. Und ich verspüre eine große Unruhe, wenn dann insbesondere auch viele, die in den vergangenen Jahren in Verantwortung standen und diese Resilienzstrategie nicht konsequent umgesetzt haben, jetzt auf ein Weiter-so pochen und in einer paternalistischen Art und Weise eine Zukunft ausmalen, die mit der Realität nichts zu tun hat.
Also ich höre aus Ihren Worten, der Spardruck bleibt nicht nur für das nächste Jahr, sondern auch für das darauffolgende Jahr. Wir hören viel, viel Misstrauen Ihnen gegenüber, auch Ihnen persönlich gegenüber Ihrer Arbeit als Kultursenator. Es gibt ja auch Petitionen mit über 100.000 200.000 Unterschriften. Wenn man so Ihren Namen nennt und Ihre Arbeit, dann ist da große, große Skepsis. Wie gehen Sie damit um?
Ich kann nachvollziehen, dass es derzeit ob der harten Kürzungen eine große Erregung, eine Wut und eine Unsicherheit gibt. Wir reden hier von Existenzen, die nachhaltig beeinträchtigt werden. Ich nehme das gerne auch an und will hier keine Verantwortungsverschiebung machen. Aber ich habe im August alle Kulturschaffenden eingeladen, um gemeinsam mit mir und Stefan Evers die unterschiedlichen Szenarien zu besprechen.
Der Finanzsenator von der CDU.
Genau, also wer es hören wollte, der hat gehört, dass es harte Einsparungen geben wird. Habe ich von einer Einsparungsquote von 10% gesprochen? Ja.
Jetzt ist sie 12%.
Ja, wenn man aber bedenkt, dass wir bei 200 Millionen Euro waren, die eigentlich als Einsparsumme vorgesehen waren und es mir in vielen Hintergrundgesprächen gelungen ist, mit den Kolleginnen und Kollegen auch von der Koalitionsspitze das Ganze auf 130 jetzt zunächst mal zu reduzieren, die Hoffnung war 110, dann kann man schon mal sehen, dass die 70 Millionen sich nicht von alleine in Luft aufgelöst haben. Und mein Wunsch ist, dass wir die Situation annehmen und der Weg daraus nicht sein kann, dass noch mehr Geld aus irgendwelchen Töpfen kommt, sondern dass wir die Realität eines schmalen Haushaltes annehmen und wir damit sehr kreativ und proaktiv umgehen.
Der Berliner Kultursenator Joe Cialo im Gespräch mit Wladimir Balzer. Die Berliner Akademie der Künste hat die Berliner Kürzungspläne heute als beunruhigenden Rückschritt bezeichnet. Kultur, so die Akademie, sei eine Investition in die Zukunft. Das Frankfurter Städel, das zeigt hingegen ein goldenes Zeitalter, versieht das aber gleich mit einem Fragezeichen. Es geht ums Amsterdam des 17. Jahrhunderts, das eben als das goldene Zeitalter gilt, in dem die Wirtschaft blühte und damit auch die Künste. Rembrandt ist der Protagonist dieser Zeit und Rembrandts Amsterdam auch der Untertitel der aktuellen Ausstellung im Städel. Golden war die Zeit aber vor allem für die reichen Amsterdamer, auch durch koloniale Ausbeutung. Anja Reinhardt hat im Frankfurter Städel Schockierendes gesehen.
An einem Pfahl vor den Toren der Stadt hängt eine junge Frau, neben ihr eine Axt. Der Kopf ist eingesunken, der Körper mit Schnüren am Pfeiler fixiert. 18 Jahre wurde Elsie, eine junge Dänin, die im Affekt ihre Vermieterin mit eben jenem Beil erschlug, das nun neben ihr herunterhängt, festgehalten von Rembrandt, mit Tinte auf einer kleinen Papierzeichnung. Nach 3 Tagen Verhör verurteilte das Amsterdamer Gericht Elsie zum Tod. Die erste Exekution einer Frau nach 21 Jahren in der Stadt. Der Leichnam wurde vor den Toren öffentlich ausgestellt.
Also heute würden wir auch sagen, um Gottes Willen geht ja gar nicht, aber wie auch eine Todesstrafe eben in aller Öffentlichkeit vollzogen wird. Als lehrsames Exempel für die, die vielleicht auf die schiefe Bahn kommen können.
Jochen Sander, stellvertretender Direktor des Städel, hat zum zweiten Mal innerhalb von 3 Jahren eine Rembrandt-Ausstellung kuratiert. Die einmalige Gelegenheit durch die längere Schließung des Amsterdam-Museums bot die Möglichkeit, Rembrandt und seine Zeitgenossen aus einer anderen Perspektive zu zeigen. Und das sprichwörtlich gewordene goldene Zeitalter, die Blütezeit Amsterdams und den Aufstieg des Bürgertums auch auf seine Bedingungen abzuklopfen.
Die aus dem 19. Jahrhundert oder im 19. Jahrhundert vor allen Dingen entwickelte Vorstellung der Holländer, unser goldenes Zeitalter, wo alles ganz toll war, ist das 17. Das hat natürlich ohnehin für jeden, der nachdenkt, immer schon Fragen aufgeworfen. Und das hat jetzt in den letzten, na sagen wir mal, 10 Jahren in den Niederlanden selbst zu einem wirklichen, sehr intensiven Befragen der eigenen Vergangenheit, der eigenen Geschichte geführt.
Die beginnt im Städel mit einem Exkurs über das hochprovinzielle Amsterdam vor dem Wirtschaftsboom und dem Wandel der Stadt während des Aufstiegs, der den geopolitischen und religiösen Verwerfungen der Zeit geschuldet ist. Das Amsterdamer Gruppenporträt, dessen Entwicklung hier sehr anschaulich nachvollzogen wird, steht exemplarisch für den Aufschwung. Erste Bilder reihen noch etwas ungelenk die Honoratioren der Stadt wie Perlen an einer Schnur auf. Später bekommen sie Attribute aus dem bürgerlich-protestantischen Wertekanon zur Seite gestellt, die Versorgung der Armen, der Mittellosen und vom rechten Weg Abgekommenen. Die Wohltätigkeit der oberen 5% ist ein repräsentatives Bildmotiv. Jochen Sander nennt das
konditionierte Barmherzigkeit.
Weist aber auch darauf hin, dass inmitten des Elends und der zeittypischen sozialen Ungerechtigkeit eine durchaus moderne Gesellschaft entstand.
Freiheit, Toleranz in Amsterdam in dieser Zeit wird ganz groß geschrieben, aber immer in den Grenzen, bitte keine Störung der öffentlichen Ordnung, keine Störung der wirtschaftlichen Möglichkeiten, sehr pragmatisch gedacht.
Die großformatigen Gemälde zeigen diese Ordnung, kontrastiert durch Bilder wie dem eines geistig behinderten Mannes, den ein unbekannter Maler für bildwürdig befand. Künstler, deren Namen nicht überliefert wurden, gibt es ohnehin erstaunlich viele in dieser Ausstellung, was kein Makel ist. Vielmehr ist der Vergleich mit den wenigen Gemälden und den zahlreichen Zeichnungen und Stichen von Rembrandt durchaus erhellend. Am Ende geht es ja um die kritische Befragung der Inszenierung des goldenen Zeitalters, das eben nur für eine kleine Elite glänzend war und für alle anderen nicht selten verbunden mit Not und Elend. Zum kolonialen Kontext gibt es allerdings nur einen theoretischen Bezug.
Wir haben in den Einrichtungen, die überhaupt Gruppenporträts produziert haben, eben keine schwarzen Menschen. Die Infragestellung des goldenen Zeitalters betrifft ja nicht nur die Frage, wie geht man eigentlich mit der Erinnerung an die um, die definitiv unfreiwillig im Kolonialreich, das ja just in diesen Jahren aufgebaut wird, eigentlich erst diesen gewaltigen Reichtum ermöglicht haben, sondern die betrifft natürlich auch innereuropäische Migranten sozusagen.
Die Städel-Ausstellung auf 2 Etagen ist im Grunde eine historisch-kritische Befragung, wie wirtschaftlicher Aufstieg funktioniert, welche Bilder er produziert, welche Opfer er fordert. Sehr klug kuratiert, mit vielen erkenntnisreichen und im besten Sinne auch schockierenden Momenten.
Goldenes Zeitalter, Rembrandts Amsterdam im Frankfurter Städel. Der vor 10 Tagen festgenommene algerisch-französische Schriftsteller Boualem Sansal könnte für mehrere Jahre in Haft kommen. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Antje Allroggen.
Gestern wurde er in Algier nun einem Gericht vorgeführt. Noch weiß man nicht, ob Sansal dort einen Rechtsbeistand bekommen wird. Sansal hatte dem rechtsextremen französischen Kanal Frontière ein Interview gegeben. Darin äußerte er sich kritisch über die Zeit der Kolonisierung Algeriens und sagt, Algerien sei damals kein Staat und deshalb leichte Beute für die Kolonialmacht Frankreichs gewesen. Weil Sansal sich auch über den algerischen Nationalismus äußerte, er prangert den Islam dafür an, dass er weder in den muslimischen noch in den westlichen Ländern eine Handhabe gegen den Islamismus zustande gebracht habe, befürchtet der Anwalt des Schriftstellers nun, dass Sansal auch der Spionage angeklagt werden könne. Das könnte dazu führen, dass Sansal für lange Zeit im Gefängnis sein könnte. Zahlreiche Schriftstellerinnen und Schriftsteller, darunter N. Applebaum, David Grossmann, Nabit Kermani und Aleida Asmann, verlangen nun in einem öffentlich gemachten Aufruf die sofortige Freilassung Sansals. Wer Boualem Sansal, Zitat, verschwinden mache, schädige im Moment einer extremen Polarisierung die öffentliche Debatte. Das Zitat stammt von Sansals Schriftstellerfreund Kamel Daoud. Im französischen Le Figaro schrieb er, die Inhaftierung Sansals zeichne das Bild eines neuen Algeriens, l'Algérie Nouveau, das sich spalte in Feiglinge, die angesichts des Regimeterrors schweigen und andere, die entweder vor Gericht gestellt werden oder fliehen. Morgen vor genau 7 Jahren hatte der französische Staatspräsident Emmanuel Macron seine politischen Pläne für Kunstobjekte angekündigt, die aus Frankreich in ihre afrikanischen Herkunftsländer zurückgeführt werden sollen. Afrikanisches Kulturerbe dürfe sich nicht in europäischen Privatsammlungen und Museen befinden, sagte er damals während einer Reise nach Burkina Faso. Im Juni 2023 wurde dann in der französischen Nationalversammlung einstimmig ein neues Gesetz beschlossen, um die Rückgabe von NS-Kunstwerken aus öffentlichen Einrichtungen zu erleichtern. Weitere rechtliche Regelungen waren für dieses Frühjahr erwartet worden, lassen aber auf sich warten. Was man auf einem Speicher alles so finden kann. Eine Bibliothek im östlichen Frankreich stieß genau dort nun auf 100 Briefe des Malers Gustave Courbet. Erotische Briefe, dekoriert mit entsprechenden Zeichnungen des Künstlers. Ein kompletter Briefwechsel eines Jahres zwischen Courbet und einer Dame Mathilde aus gehobenen Pariser Kreisen. Wobei Courbet auffallend schreibfauler war. Von ihm stammen 25, von Mathilde 91 Briefe.
Die Kulturmeldung mit Antje Allroggen. Dankeschön. Die Ausweisung von ARD-Mitarbeitern aus Russland, die Waffenruhe im Libanon und die neue EU-Kommission. Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.